Sie hören das Lehrerzimmer im Kontrafunk. Wer kennt nicht den berühmten pädagogischen Ansatz Learning by Doing oder den Ansatz einer Child-Centered Education, einer kindbasierten Erziehung? Mit diesen Formeln wurde John Dewey zur Ikone der Reformpädagogik. Im deutschsprachigen Raum, vor allem nach 1945, in Nordamerika wesentlich früher mit seiner Schrift Democracy and Education von 1916 und seiner Laborschule in Chicago. Und dieser John Dewey nimmt einen umfangreichen Platz in einer Vortragsreihe des Vorarlberger Erziehungswissenschaftlers und Pädagogen Dr. Erwin Rigo ein. Der Titel der Vortragsreihe lautet nicht John Dewey und seine Bedeutung für die Reformpädagogik, sondern Über 100 Jahre Umerziehung zum neuen Menschen. Diesen Titel müssen wir klären. Herzlich willkommen, Erwin Rigo.
Oh, danke sehr für die Einladung. Freut mich.
Beginnen wir zunächst etwas allgemeiner. Warum ist die Beschäftigung mit John Dewey heute über 70 Jahre nach seinem Tod für uns überhaupt wichtig?
Ja, ich glaube, weil ich aufgrund meiner Recherchen schon im Zusammenhang mit meiner Dissertation, die ich 1997 geschrieben habe, nach 20 Dienstjahren, als mir auffiel, diese internationale Verquickung. Und natürlich habe ich dann wieder dem Privat- und dem Berufsleben meinen Vorrang eingeräumt. Und erst jetzt seit 2020, seit ich also auch wieder in Pension bin, habe ich mich diesem Thema wieder gewidmet. John Dewey, wie Sie schon anmoderiert haben, 1952 ist er gestorben, 1859 geboren in Vermont. Ist nicht von großer Bedeutung, aber was von Bedeutung ist, ist natürlich die Tatsache, dass er als Vater der Progressive Education gilt. Und die hat natürlich die gesamte Reformpädagogik weltweit sehr stark mit beeinflusst. Und als ich damals vor 30 Jahren über ihn las, und hat es mich gewundert, dass er eigentlich nicht immer vordergründig erwähnt wird, sondern dass alle anderen Reformpädagogen eigentlich zuerst genannt werden. Er wurde von Rockefeller, J.D. Rockefeller, 1904 an die Columbia University berufen, nachdem er seine Laborschule eben in Chicago 1886 gegründet hatte. Sein Doktorat hatte er an der Johns Hopkins Universität erreicht im Jahre 1884. Was hat der für eine Bedeutung? Wie Sie einleitend richtig gesagt haben, eine der Catchphrases war immer Learning by Doing. Und niemand wird sagen, dass das irgendwas sein könnte, was kritisch bewertet werden sollte. Natürlich dasselbe Child-Centered Education und auch vieles andere auch, dass die Schule die sogenannte Embryonic Society sei. Ich habe mich eben damals hauptsächlich mit methodisch und didaktischen Konzepten auseinandergesetzt, weil er auch als Vater der Projektpädagogik gilt. Seine internationale Bedeutung wurde mir damals bewusst und jetzt noch viel mehr bei weiterer Recherche für meine letzten Artikel, die ich dazu geschrieben habe. Er war offensichtlich die Schaltstelle oder die Pivot Position für Internationalität dieser Reformpädagogik. Warum? Ganz kurz könnte ich dann zurückgreifen auf die Mittel- oder Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da würde ich einfach kurz mal andeuten, dass diese Frankfurter Schule eben schon 1923 in Frankfurt gegründet wurde. Und 1933, nach 10 Jahren, natürlich dann mussten die Proponenten übersiedeln und sie übersiedelten dann eben an die Columbia University, wo eben damals John Dewey schon emeritiert war, aber bis 1952 weiter gewirkt hat. Eigentlich als Mekka der Reformpädagogik wurde er aufgesucht von Montessori und vielen anderen auch.
Jetzt haben Sie schon einen schönen Faden gezogen zu diesen internationalen Verbindungen. Vielleicht, damit wir uns zunächst einmal noch ein genaueres Bild von Deweys Ansätzen machen können, die ja genau auch dann diese Faszination seiner Theorien und aber auch seiner Experimentierschule ausgemacht haben. Wie muss man sich denn so eine Schule nach John Dewey vorstellen? Wie wäre die pädagogisch konzipiert?
Ja, sie war Vorbild für die Jena-Schule, für die Bielefeld-Schule und für viele andere natürlich auch, für die freien Schule. Wichtig war natürlich immer der Ansatz, dass eigentlich Gesellschaftskritik im Vordergrund lag. Also die Soziologie zur normativen Wissenschaft erklärt worden. Also Social Engineering war auch eines der Key Phrases, das immer verwendet wurde in seinen Schriften. Wie gesagt, in der Zeit der 70er Jahre war dieser Positivismusstreit mit Verantwortungsethik von Sir Karl Popper und eben des Neomarxismus von Horkheimer, Adorno und Jürgen Habermas, die sogenannte Gesinnungsethik. Und offensichtlich war John Dewey ein Ratgeber und hat vor allem die Basis geschaffen, um diese Ideologie in der Erziehung hoffähig zu machen.
Sie haben sich vor allem mit Dewey anfänglich wegen der Projektarbeit beschäftigt. Das ist ja offensichtlich ein sehr zentraler Punkt seiner Vorstellung von Lernen. Wie hat er sich die pädagogische Ausführung dessen denn vorgestellt?
Im pädagogischen Bereich grundsätzlich war eben dieser Optimismus, die Erlösungshoffnungen wurden auf das Kind projiziert, eben schon in der Zeit nach 1917, nach der russischen Revolution. Und das hat sich weltweit wie ein Lauffeuer bis Mitte der 20er Jahre verbreitet. Und selbst in der Schweiz, hat mich sehr gewundert, in 1920 war eigentlich der Erziehungsrat mehrheitlich mit Sozialisten besetzt. Es hat sich dann natürlich später verändert, als die Gräueltaten von Stalin bekannt wurden. Aber noch auf Ihre Frage zurückzukommen, dieser Naturoptimismus war immer Basis und die Abkehr von Dualismen und vom Idealismus. Und dazu gehörte natürlich auch die Ablehnung von jeder Glaubensrichtung. Weil er hatte sich in der Zwischenzeit, obwohl er aus dem christlichen Elternhaus kam, mit 30, 35 war er schon eigentlich brennender Sozialist beziehungsweise auch Kommunist, der sich also als Atheist auch selbst geoutet hatte. Darum ging es ihm natürlich um die Selbsterfahrung im Lernprozess, war für ihn also wichtig.
Das ist ja etwas, das in der Reformpädagogik dann einen extrem prominenten Platz auch einnimmt. Die Selbsterfahrung. Kommen wir auf Ihren Vortrag zu sprechen über 100 Jahre Umerziehung zum neuen Menschen. Da haben Sie jetzt bereits schon einen Zusammenhang hergestellt. Die großen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Und die, wie Sie selber gesagt haben, nun in eine Kritik geraten sind mit Stalin oder anderen Totalitarismen, auch auf der politisch linken Seite kann man heute nicht mehr kommen. Wo liegt denn die heutige Relevanz Deweys? Wo wird er aufgegriffen, Ihrer Meinung nach?
Ja, er wurde und wird immer noch natürlich eben in dieser Freiarbeit und Projektarbeit aufgegriffen. Und die Schüler werden natürlich angehalten, ihren Bezug zur Gesellschaft, der nur augenblicklich von Bedeutung ist, zu präsentieren, auch eigentlich zu die Demonstrationen vorzubereiten. Also das ist alles grundsätzlich auch darin erkennbar. Und wenn ich vorher Selbsterfahrung als Lernprozess muss man ja grundsätzlich positiv sehen und nicht kritisch. Er war grundsätzlich gegen das Auswendiglernen. Das war pauschal verpönt, ist auch heute der Fall, aber alle vernünftigen Erziehungswissenschaftler sagen heute schon, es sollte ausgewogen und ausgeglichen sein. Also auch diese Balanced Intelligence ist eine neue Phrase, der ich begegnet bin. in der Kritik, dass eben die linke Gehirnhälfte nicht überbewertet wird und überbetont beansprucht wird, wie im Auswendiglernen, sondern auch der kreative Teil dazu. Aber man sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und der Glaube an das Machbare und an das Messbare ist eben auch typisch für mich und für diejenigen, die dem Narrativ des Sozialismus folgen und sich selbst vielleicht eine überhöhte Position damit zuordnen, genauso wie das auch auf das Kind projiziert wurde, diese sogenannten Erlösungshoffnungen.
Daraus resultiert da sicherlich auch ein vollständig anderes Schulmodell, auch Lernmodell. Jetzt würde mich interessieren, in Ihrem Vortrag erwähnen Sie auch Zusammenhänge zu ganz anderen Themenbereichen, zum Bereich der Sexualpädagogik beziehungsweise etwas genauer der frühen Sexualisierung. Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang zu Dewey?
Mit Sicherheit oder natürlich, wir können eben beginnen wieder mit dem ersten Prinzip des Learning by Doing. Und man erkennt auch dieses Postulat, wenn man die BZGA, dieses Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, diese WHO-Standards, die Matrix durchliest, natürlich vieles davon sehr wohlklingend und nicht anrüchig. Erst wenn man näher über die Seite 16, 17 kommt und dann sieht, ja eigentlich, da sind schon Passagen drin, die kritikwürdig sind. Zum Beispiel für 0- bis 4-Jährige, da steht tatsächlich drin, die zu der Tatsache, dass menschliche Fortpflanzung ihnen schon beigebracht werden soll. Ja, das ist sicherlich noch sehr positiv und die Wertschätzung des eigenen Körpers. Also es sind viele sehr wohlklingende unterstützungswerte Faktoren drin. Aber wenn man natürlich dann sieht, dass für 0 bis 4 Jahre drinsteht, und das ist von der WHO eigentlich eine Empfehlung, die es nur noch gilt, also umzusetzen, und es wird aber schon oft umgesetzt, dass Kinder Vergnügen und Lust, den eigenen Körper zu berühren, frühkindliche Masturbation, dazu werden sie angeleitet in den sogenannten Masturbationsräumen, die teilweise schon eingerichtet sind in Kitas und in Kindergärten. Und das ist meines Erachtens schon einer der kritikwürdigen Punkte.
Das ist sicherlich mitnichten so. Vielleicht können Sie uns hier noch etwas mehr Hintergrundinformationen geben zu diesen WHO-Standards für Sexualpädagogik. Man fragt sich ja sowieso, warum beschäftigt sich eigentlich die WHO damit? Natürlich, Sexualität ist ein Teil des menschlichen Lebens, aber warum greifen die hier eigentlich auf die Sexualpädagogik und damit grundsätzlich auf Fragen der Bildung aus?
Ja, aus meiner Sicht ist das die Spitze des Eisbergs, der Zugriff jetzt auf die Kinder und auf diejenigen, die am meisten schützenswert wären in dieser Phase. Und es wird alles mit gewisser Umkehr natürlich dann dargestellt, zum Beispiel, dass die frühkindliche Masturbation eigentlich positiv sein sollte. Sie werden auch angehalten, möglichst bald also sexuelle Beziehungen zu schaffen, zu Gleichaltrigen im Kindergarten, in der Volksschule und so weiter. Es ist einfach eine Fokussierung auf die Sexualität. Und dass sie unterschiedliche Arten von Beziehungen Ende des vierten Lebensjahres erfahren sollten, dass es eben lesbische Liebe gibt und homosexuelle Liebe, da muss man sich schon die Frage stellen, warum sollen sie das jetzt schon erfahren, wenn sie zu Hause nur Vater und Mutter gewohnt sind? Und die Geschlechtsidentitäten und natürlich das lustvolle Erfahrungen vom Doktorspiel unter Anleitung gefordert wird in dieser Matrix, das stößt natürlich schon an Grenzen, wo man nicht mehr still sein kann.
Jetzt kommt mir dort natürlich ein konkretes Beispiel in den Sinn, wo beide Fäden eigentlich zusammenlaufen. Auf der einen Seite diese Anlehnung an den reformpädagogischen Theorien Deweys, von denen wir hier ausgegangen sind, als auch dann an Missbrauchsvorwürfen, die es gerade hier in der Odenwaldschule gegeben hat, die einen riesigen Schock ausgelöst haben, als seinerzeit dies an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir bewegen uns damit auf einem etwas heiklen Feld, aber Frage an Sie, ist das ein Zufall, dass das dort aufgetreten ist, Pädokriminalität?
Nein, das ist sicherlich kein Zufall. Das ist auch staatlich gefördert gewesen. Und auch mit dem Tod von diesem Helmut Kendler hat die Sache kein Ende genommen. Man muss auch wissen, dass über 50 Hauptklagen gegen ihn waren, ehemalige Zöglinge, die sich gemeldet hatten. Und in jedem einzelnen Verfahren wurden vom Staat her ihm Gutachter gestellt und die Klage wurde in 50 Fällen abgeschmettert. Ich war jetzt erst vor kurzem bei so einem Vortrag, wo ich mir das angehorcht habe. Und als ich dann Kendler erwähnt habe, es hat halt Fehlentwicklungen gegeben. Und da muss man einfach sagen, wenn man jetzt noch einmal kurz zusammenfasst, es heißt darin, kleine Kinder sind sexuelle Wesen. Das war schon diese Behauptung, in dem Alter 0 bis 4 schon einmal mit Fragezeichen zu versehen, die Sexualpartner haben sollten und so früh wie möglich mit Sex beginnen müssten. Deshalb müssen Kindergärten und Grundschulen den Kindern beibringen, Lust und sexuelles Verlangen zu entwickeln, Selbstbefriedigung zu erlernen, gleichgeschlechtliche Beziehungen aufzubauen, Online-Pornografie zu nutzen und verschiedene sexuelle Techniken wie Oralsex zu erlernen. Und das ist meiner Vorstellung entsprechend also wirklich abzulehnen. In der Zwischenzeit gibt es ja schon Justizbehörden. Das Jüngste, was ich gelesen habe, war in Minnesota in Amerika, die Erklärungen von sich geben, dass Sex zwischen kleinen Kindern und Erwachsenen legalisiert werden sollte, während die Medien die Akzeptanz von Pädophilie als normale sexuelle Orientierung fordern. Das war auch schon bei uns in den 70er Jahren für diejenigen, die die Anfänge der Grünpartei noch wissen, dass da also einige Proponenten dabei waren, die immer propagiert haben, Straffreiheit, wenn keine Gewalt angewandt wird. Und das Kind, das eigentlich aufgeklärt wird in der Schule oder in der Kita oder im Kindergarten, ein Faktor ist, dass ihnen ganz klar gemacht wird, sie sollen wissen, dass mein Körper gehört mir. Und es wird eigentlich so aus meiner Sicht doch auf perfide Art und Weise psychologisch ihnen beigebracht, dass sie auch gleichzeitig unterscheiden lernen zwischen guten Geheimnissen und schlechten Geheimnissen. Also zum Beispiel, wenn Sie sehen, dass jemand dem anderen Geld oder was anderes stiehlt, dann ist es ein schlechtes Geheimnis, das müssen Sie melden. Aber was mit Ihrem Körper zusammenhängt, das sollten Sie nicht melden, das können Sie für sich behalten. Und das ist für mich die einzige Erklärung, warum eigentlich so wenig Kinder über die Sexualaufklärung von der Schule zu Hause berichten. Also nur vereinzelt, weil sie eigentlich angehalten werden, darüber nichts zu berichten. Und das ist für mich auch ein Keil zwischen Eltern und Kinder, der da getrieben wird. Und das ist einfach ein altes Muster.
Das sind in der Tat irritierende Informationen, die Sie uns hier liefern. Sie haben Helmut Kendler angesprochen, der unterdessen nicht mehr lebt. Wie sieht das mit seinem Nachfolger Uwe Sielert aus?
Uwe Sielert hat im Prinzip alles 1:1 übernommen, im Gegenteil sogar noch gesteigert durch die erst im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert aufgetretene LGBTQ-Binäre-Aktion und so weiter von Judith Butler. Judith Butler und in Zusammenhang natürlich auch zu sehen mit Alfred Kinsey. Dieser Kinsey Report ist vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Das war Anfang der 50er Jahre oder Mitte 50er Jahre, als in Amerika in den Südstaaten die sogenannte Prohibition herrschte. Also das Prohibition bezog sich natürlich vor allem auf Alkoholverbot und so weiter. Aber es war zur selben Zeit in Indiana eben dieser Professor Alfred Kinsey, Sexualforscher, der sich einerseits auf Wilhelm Reich bezog mit seiner Der hat auch viele andere gute Sachen gebracht, aber das ist etwas Kritikwürdiges aus meiner Sicht, nämlich dass der 1927 in Wien, bevor er also Wien verlassen hatte, hat er schon die Masturbationstheorie entwickelt. Und dann eben dieser Alfred Kinsey in den 60er Jahren die Skala zur Bisexualität, wo er eigentlich behauptet, dass in jedem Menschen, jedem Mann etwas von der Sexualität des Frauen steckt und umgekehrt, beziehungsweise dass jeder eine gewisse Neigung zur Bisexualität hat. Und er hat eben Gruppensex, Sex mit Kindern und derlei Dinge immer seine Vorliebe dafür gezeigt.
Da hat sich ja ein gigantisches Feld aufgetan des Missbrauchs einer Pädokriminalität, einer eigentlichen ganzen Szene, die ja sehr deutlich so unter dem Deckel auch gehalten wird, wenn man das einmal so sagen kann. Sie haben jetzt auch noch Judith Butler als Protagonistin der Gender-Ideologie hier mit ins Spiel gebracht. Wir könnten das vertiefen, aber ich möchte gerne noch einmal auf John Dewey zurückkommen. Kann man ihm denn das eigentlich vorwerfen oder ist das ein Missbrauch eines theoretischen Steinbruchs, wo man sich einfach das herausgreift, was einem gerade passt? Wie müssen wir Dewey hier gerecht werden?
Ja, also ich habe grundsätzlich damals schon vor 30 Jahren, und das würde ich jetzt wiederholen, eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber John Dewey. Aber vieles von dem ist politisch natürlich missbraucht worden, damals schon. Aber so ganz unwissend war er natürlich nicht. Er war damals von dem Rockefeller Stiftung 1904 schon an die Columbia University geholt worden. Dieselbe Rockefeller Stiftung, die da auch als Hauptgeldgeber angegeben ist für das heutige Kinsey-Institut für Sexual-, Geschlechts- und Reproduktionsforschung an der Universität von Indiana. Also wie gesagt, also es ist schon, aber ob natürlich John Dewey, der 1952 gestorben ist, selbst auch noch einer Judith Butler folgen würde, das kann man grundsätzlich schon bezweifeln. Nur wir wissen, dass diese sogenannte Frankfurter Schule, die ja von 1933 bis 1945 an der Columbia University gewirkt hat, mit den entsprechenden Philosophen wie Adorno, Marcuse und so weiter. Und Marcuse blieb 1950 in den USA zurück und ging an die Westküste, wo er an einer namhaften Universität an der Westküste dann unterrichtet hat. Und dorthin kommt also auch die US-Philosophin Judith Butler. Die anderen sind ja zurückgekommen 1950, nachdem sie ihre Arbeiten erledigt hatten. Und dann wurde dann eigentlich die erfolgreiche Phase der Frankfurter Schule eingeleitet, die dann auch zu den politischen Demonstrationen der 68er Generation geführt haben, als die Jugend, zu der ich selber zählte, sich die Frage stellte, warum haben unsere Vorfahren damit gemacht?
Mit dem Erziehungswissenschaftler und Pädagogen sprach ich über John Dewey, Ikone der Reformpädagogik, oder besser gesagt John Dewey, eine kritische Neubetrachtung. Ich bedanke mich für das Gespräch und für die vielen Informationen und Anregungen internationaler Zusammenhänge bei Ihnen, Dr. Erwin Rigo. Herzlichen Dank.
Danke sehr.